Kinder und Jugendliche, die schon einen Bewegungsmangel haben oder nicht bewegungsaffin sind und dann auch in dem Alter schon die ersten Anzeichen für spätere chronische Erkrankungen sehen, dass für die es unheimlich schwer ist, im Erwachsenenalter das auch zu überwinden.
Clubheim. Der Podcast für Sport, Medizin und Gesundheit. Eine Kooperation des Sports Medicine and Health Summits, der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention und der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. Mit Dr. Nils Schumacher und Daniel R. Schmidt.
Moin, moin, Daniel.
Nils, da sind wir wieder. Hallo, das Clubheim hat wieder geöffnet.
Thema der heutigen Folge: Bewegung auf Rezept. Und wir haben uns in Vorbereitung auf den Sports Medicine and Health Summit 2023 schon mit dem Thema befasst. Wir haben mit mehr als 30 Vertreterinnen aus mehr als 20 Institutionen, aus Politik, Sport, Medizin, Krankenkassen, uns auseinandergesetzt, um darüber zu sprechen, was können wir tun, um Bewegung zukünftig erfolgreich zu verschreiben. Ein, wie ich finde, guter Einstieg in eine noch intensivere Zusammenarbeit der verschiedenen wichtigen Akteure, um die Bewegungsförderung in unterschiedlichen Settings erfolgreich umzusetzen, insbesondere aber auch ein Rezept für Bewegung als ein wichtiges Tool zu stärken. Und genau darüber möchten wir heute sprechen mit einem absoluten Experten in diesem Bereich, Professor Winfried Banzer. Winni, schön, dass du heute hier bei uns ins Clubheim kommst. Daniel, mach doch schon mal das erste Bier auf.
Ja, mache ich gerne. Ich freue mich ganz besonders drauf, muss ich gleich sagen, weil Winni und ich beide aus der Region Frankfurt kommen und natürlich kräftige Eintracht-Fans sind. Aber da werden wir später noch dazu sprechen.
Ja, ganz, ganz interessant. Winni, du bist langjähriger Professor für Sportmedizin, bist Mitglied in der Kommission Gesundheit des DOSB, du bist ärztlich tätig in einer eigenen Praxis, du bist Mitautor der nationalen Bewegungsempfehlung, also wirklich große Expertise und hast sofort gerne zugesagt, auch mit mir diesen Workshop zu moderieren, den ich schon angesprochen hatte. Schön, dass du heute da bist und dass wir mit dir gemeinsam über dieses Thema sprechen können. Und nicht zu vergessen, du bist auch wissenschaftlicher Leiter der medizinischen Abteilung der Eintracht in Frankfurt, auch in Europa noch sehr erfolgreich. Das Achtelfinale wartet, aber das ist ja heute nicht unser Thema.
Ja, moin moin, sagt man, glaube ich, bei dir. Ja. Ich freue mich, mit euch hier zusammen im Clubheim zu sein und bin schon ganz gespannt, was wir für tolle Themen heute jetzt gemeinsam besprechen werden.
Winni, wie immer, wenn wir in den Podcast einsteigen, kommen unsere klassischen drei Sporteinstiegsfragen. Mit wem und wann hast du zuletzt Sport gemacht? Und damit meine ich nicht den Tribünensport gestern bei der Eintracht im Stadion.
Ja, das war auch sportig, weil wir so oft aufspringen durften bei den vier Toren und meine vielen Torchancen, die Eintracht ausgelassen hat, schon wieder gestern. Ja, also ich war gestern laufen und werde heute Mittag, das Wetter scheint ganz gut zu werden, wenn es ein bisschen wärmer wird, werde ich heute nochmal mit dem Rad in den Wald gehen. Ich wohne direkt neben dem Wald und das lädt richtig ein und es lockt schon von draußen.
Das klingt sehr aktiv. Nächste Frage. Welchen persönlichen sportlichen Erfolg hast du das letzte Mal so richtig gefeiert?
Also mein sportlicher Ehrgeiz, das liegt schon Jahrzehnte zurück. Ich feiere die kleinen Erfolge, nämlich die kleinen Siege gegen meinen Schweinehund. Der Schweinehund hat so eine ganze Mannschaft und die sind ziemlich stark. Und jeden Tag lässt er dann anderen gegen mich aufmarschieren. Und so gesehen, wenn ich die überwinde nach einem anstrengenden Arbeitstag, mich dann nochmal aufs Rad schwingen, was super gut geht, dann feiere ich das so als einen ganz stillen kleinen Erfolg.
Die Armee von Schweinehunden, die ist mir auch bestens bekannt. Winni, welches sportmedizinische oder vielleicht auch sportwissenschaftliche Thema, du bist ja in beiden Fachdisziplinen zu Hause, liegt dir zurzeit besonders am Herzen?
Also das erste Thema, das hängt natürlich sehr eng jetzt auch mit meiner ärztlichen Tätigkeit und meiner sportärztlichen Tätigkeit zusammen, einmal in der Praxis und zum anderen natürlich auch im Fußball, das Thema Prävention von Verletzungen. Das ist ein Megathema und eine Gruppe, die da relativ wenig bedacht wird und für die wir noch nicht so richtig Konzepte haben, das sind die Jugendlichen. Das ist der Nachwuchsbereich. Das ist die Frage, wie können wir verhindern, dass Überlastungsschäden auftreten, Überlastungsbeschwerden zunächst mal, die ja sehr häufig auch mit dem Wachstum zusammenhängen. Da haben wir noch nicht so ein richtiges Konzept. Wir haben ja auf der einen Seite die enorm hohe Belastung auch schon im Jugendsport. Also viele Jugendliche trainieren ja fast schon täglich. Also was heißt fast? Viele trainieren täglich. Pausen werden dann als, ja, würde ich sagen, als Rückschritt zum Weg, auf dem Weg zum Erfolg betrachtet. Die Eltern sind auf dem Gebiet auch nicht immer sehr hilfreich, Trainer manchmal etwas hilflos. Und hier, glaube ich, müssen wir uns überlegen, welche Konzepte greifen, können wir vielleicht im Vorfeld irgendwie herausfinden, dass der eine oder andere eher dazu neigt oder die eine oder andere dazu neigt. Übrigens, Mädchen sind davor auch nicht gefeit vor diesen Überlastungsbereichen. Also wir sehen auch bei Mädchen Verletzungen, die vorher nur Jungs hatten. Das hängt einfach damit zusammen, dass Mädchen einfach auch viel, viel intensiver Sport treiben als noch vor 5 oder 10 Jahren. Also das ist das eine Thema. Und das andere zweite Thema ist, wie schaffen wir es endlich, dass wir das, was wir wissen, ja, dass wir aus der Sportwissenschaft und Sportmedizin wissen, diese hohe Evidenz, um das mal mit einem wissenschaftlichen Begriff zu bezeichnen, wie wir diese hohe Evidenz in die Praxis übertragen können. Wie wir dahin kommen mit den Informationen, dass auch die Menschen vor Ort, die das am wichtigsten, am nötigsten brauchen, davon profitieren können.
Ja, spannend. Ich meine, Kinder und Jugendliche in der Spitze, die sehr belastet sind im Sport einerseits und andererseits wissen wir ja auch aus den Daten der Weltgesundheitsorganisation, dass wir unheimlich viel zu tun haben, auch in der Bewegungsförderung, weil gerade im Bereich der Kinder und Jugendlichen, ich glaube, weniger als 30% sind ja ausreichend aktiv.
Ja, leider. Und die Pandemie hat sogar das ihre noch dazu getan. Wir haben ja jetzt wieder ganz aktuelle Daten auch von verschiedenen Krankenkassen, dass eben der Anteil der übergewichtigen Kinder zunimmt, der adipösen Kinder sogar zunimmt, stagniert und die Bewegungsumfang und die Bewegungshäufigkeiten von Kindern und Jugendlichen nachgelassen haben oder noch mehr reduziert sind. Also das ist ein Megathema und ich glaube, da müssen wir dringend ran, weil das da ist der praktisch, da wird schon die Basis gelegt für das Erwachsenendasein. Wir wissen ja aus verschiedenen Untersuchungen, Kinder und Jugendliche, die schon einen Bewegungsmangel haben oder nicht bewegungsaffin sind und dann auch in dem Alter schon die ersten Anzeichen für spätere chronische Erkrankungen sehen, dass für die es unheimlich schwer ist, im Erwachsenenalter das auch zu überwinden und da auch zu einem vernünftigen Lebensstil, aus unserer Sicht aktiven Lebensstil zu kommen.
Das ist ja eine schöne Überleitung zu dem heutigen Thema, denn einerseits wissen wir um den Bewegungsmangel und andererseits müssen wir uns damit befassen, wie können wir denn den Bewegungsmangel reduzieren und wie können wir Menschen noch mehr in Bewegung bringen, auch in der und für die Prävention. Und wir wollen uns ja heute damit befassen, wie so etwas flächendeckend auch über die medizinische Praxis funktionieren kann. Also wie kann über ein beispielsweise Rezept für Bewegung erfolgreich auch Bewegung verschrieben werden? Und Winnie, du beschäftigst dich seit Jahren mit diesem Thema, warst auch sofort Feuer und Flamme, als ich dich gefragt habe, mit mir gemeinsam den Workshop zu moderieren, auch heute wieder gerne dabei, engagierst dich also unheimlich für dieses Thema. Warum?
Weil ich die große Chance sehe, dass in den ärztlichen Praxen nahezu jeder Patient in einem gewissen Zeitraum oder jeder Mensch, kann man sogar sagen, in einem gewissen Zeitraum immer wieder mal aufschlagen muss oder dort auch kontaktiert werden kann. Es gibt kaum, glaube ich, kaum eine Institution, kaum einen Bereich, der nicht so viel Kontakt hat zu Menschen, zu kranken Menschen leider natürlich meistens, aber auch zu Menschen, die was für ihre Gesundheit tun wollen. Und deswegen denke ich, dass wir an dieser Stelle, vor allem wenn wir natürlich jetzt aus dem ärztlich-medizinischen Bereich kommen, dass wir an dieser Stelle eingreifen müssen und auch hier an dieser Stelle versuchen sollen, Vorbilder auf der einen Seite zu kreieren, auf der anderen Seite aber auch Beispiele. Mhm. Ja, Beispiele und Handlungen zu initiieren. Und da spielen Ärztinnen und Ärzte aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Rolle.
Winnie, das Rezept für Bewegung soll die Beratung durch Ärztinnen und Ärzte zum Thema Bewegung systematisieren und auch eine Verlaufskontrolle ermöglichen. Machen wir das mal an einem konkreten Beispiel fest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir in die Praxis kommen würde, du würdest Hypertonie, also Bluthochdruck, diagnostizieren bei mir und du erklärst mir dann ausführlich, welche Medikamente ich wann wie nehmen soll und sagst mir dann auch, ja, Herr Schmidt, du musst dich mehr bewegen. Wenn du mir in dem Fall jetzt keine weiteren Informationen an die Hand geben würdest, dann würde ich nach Hause gehen und würde vermutlich gar nicht wissen, auf welche Art und Weise ich mich jetzt sportlich betätigen soll. Und ja, wir haben vorhin die Schweinehunde schon gehört. Wahrscheinlich würde ich dann gar keinen Sport machen. Wenn du mir jetzt aber dieses Rezept für Bewegung in die Hand drücken würdest, auf dem ganz explizit beispielsweise eine Herzsportgruppe um die Ecke empfohlen wird, genau beschrieben ist, dass ich mindestens 2-mal die Woche bei moderat intensiver Intensität irgendwie ins Schwitzen kommen soll, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wieso passiert das denn in der Praxis so selten? Warum wird dieses Instrument so schwach benutzt? Wo hakt es?
Das Spannende an diesem doch etwas komplexen Themenbereich, Patient oder Patientin geht in die Praxis, kommt in die Praxis, wird dort ärztlich beraten, untersucht und es gibt Empfehlungen. Das Spannende dabei ist, dass wir eine ganze Menge an Informationen eigentlich schon hätten über die Abläufe. Wir wissen zum Beispiel, dass Rezepte eine hohe Wirkung haben für den Patienten. Dass ein Rezept zu übergeben für den Patienten etwas ist, nach dem Motto, jetzt habe ich etwas in der Hand. Nun ist es aber so, dass Patienten natürlich gewohnt sind, dass auf den Rezepten meistens entweder Medikamente stehen, die man relativ einfach dann sich besorgen kann und auch einnehmen kann. Und auf der anderen Seite meistens physiotherapeutische oder andere Anwendungen oder Heilmittel. Das ist auch relativ einfach, denn das sind passive Maßnahmen. Ich gehe hin, hole es ab und konsumiere. Wir wissen auf der anderen Seite aber auch, dass es gar nicht so ist, wie sehr häufig in Vorurteilen und auch immer wieder erzählt wird, dass Patienten gar kein großes Interesse an den Beratungstipps der Ärzte haben. Das ist gar nicht so. Es ist genau andersherum. Die Patienten sind sehr, sehr interessiert daran, wenn Ärzte Patienten beraten und sie informieren. Über 80% der Patienten sagen in Untersuchungen, ja, das finden wir toll. Das wäre super und wir wollen diese Beratung. Da möchte man ja auf den ersten Blick meinen, ja toll, also da ist ja Tür und Tor offen und eigentlich, warum funktioniert das nicht? Jetzt wissen wir aber genauso, dass eben der größte Teil der Praxen überhaupt nichts von diesen Rezepten und von Rezeptbewegungen wissen. Also das erste ist mal, es gibt ein großes Informationsdefizit. Hier muss Abhilfe geschaffen werden, hier müssen wir versuchen, unsere Informationsherangehenweise zu verändern. Das Zweite, was wir auch wissen, und es wird auch immer sehr häufig gesagt, Ärzte bekommen dafür nichts bezahlt, wenn sie das machen. Wenn wir nachfragen, wir haben das ja auch zusammengestellt in einer Arbeit, in einer wissenschaftlichen Arbeit, das ist gar nicht so das große Problem. Die nicht vorhandene Kostendeckung der Beratungsleistung ist zwar unangenehm und da muss man sicherlich auch dringend dran. Also wir sind ja schon seit Jahren, ich hätte fast schon gesagt Jahrzehnten da dran, mit den Kostenträgern darüber zu sprechen. Aber das ist nicht der Grund, warum es dieser Beratungsprozess stockt. Es ist vielmehr, dass wir die Kette der verschiedenen Informationen, also diese verschiedenen Informationen nicht zusammenbekommen. Also wenn jemand informiert ist in der Praxis über das Rezept, dann ist der nächste Schritt, wohin kann ich denn die Patienten hin überweisen oder zuordnen, der ist sehr löchrig und ist meistens unterbrochen. Es ist schwierig in dem hohen Zeitdruck, das dürfen wir dabei jetzt auch nicht vergessen, der in einer Praxis auch herrscht, vor allem wenn da sehr viele Patienten kommen, ist es sehr schwierig, wenn man nicht automatisch gleich zum Beispiel in der Ärzte-Software oder wenn wir nicht Beratungstools direkt vor Ort haben, die Patienten direkt weiterzuleiten und dort wirklich auch in kompetente Hände weiterzugeben. Diese Kette ist unterbrochen und das liegt unter anderem auch darin, dass wir uns sehr häufig, und da denke ich, muss ich vor allem auch alle die das Rezept auch propagieren, vor Augen führen, wenn ich in einer Praxis tätig bin und ich habe ein neues Softwareprogramm installiert, dann werde ich ja auch nicht allein gelassen und fange am nächsten Morgen damit an, herumzuprobieren, Trial and Error zu machen, Versuch und Irrtum zu machen, sondern da gibt es eine Einweisung, es gibt eine Unterweisung, es kommen Leute entweder online oder sind vor Ort. Das ist auch bei jedem neuen Gerät, das ich kaufe, so. Ich bekomme das nicht einfach nur hingestellt und dann, naja, jetzt versuch mal, irgendwie wirst du es schon hinkriegen, sondern es gibt eine Einweisung und Schulung. Und diese Einweisung, Schulung, diese Kommunikation mit denjenigen, die das verordnen und umsetzen sollen, die findet nicht statt. Ja, die findet nicht, zumindest mal nicht vor Ort statt. Es gibt da so Versuche, da mal einen Workshop und da einen Workshop mal, aber eine systematische Schulung findet in dem Bereich nicht statt. Und das, denke ich, ist ein großes Manko und da müssen wir dringend ran. Also der Transfer von dem, was wir wissen, in die Praxis ist lückenhaft und diejenigen, die das verordnen sollen, sind alleingelassen. Das liegt unter anderem auch darin, dass wir wahrscheinlich viel zu stark immer nur auf die Ärzte und Ärztinnen schielen und dabei völlig vergessen, dass in der Praxis für die Patientenzufriedenheit, und da gibt es eine ganz aktuelle Studie auch dazu, für die Patientenzufriedenheit auch die MFAs, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis, ganz entscheidend sind. Praxen werden unter anderem danach bewertet, wie das Gesamteindruck ist. Und das ist nicht nur die ärztliche Kompetenz ein Thema. Und deswegen denke ich, ist dringend notwendig, dass wir mit den MFAs zusammenarbeiten und die in diese Kette und diesen Prozess mit einbeziehen. Solche Beispiele gibt es schon aus Verträgen mit Krankenkassen in anderen Bereichen, wo das schon versucht wird.
Mhm. Bevor wir gleich zu der Studienlage kommen und auch zu den Defiziten des bisherigen Rezeptes für Bewegung, Winnie, Nils hat sich ja bestimmt wieder stundenlang im Keller eingeschlossen und hat Studienunterlagen gewälzt, wie ich ihn kenne.
Wie immer, ja.
Kurz nochmal die Nachfrage, weil du einen interessanten Aspekt mit in die Diskussion gebracht hast, der Patient, der ja eigentlich ein Interesse an dieser Beratung hat. Hat das bisherige Gesundheitssystem mit dieser Leichtigkeit des, ich nenne es jetzt mal Pillenrezeptes und Hilfsmittelrezeptes, auch so ein bisschen die Würde und die Selbstbestimmung des Patienten eingeschränkt? Könnten wir eigentlich ganzheitlich da für den Patienten mehr tun?
Auf jeden Fall, wir müssen mehr tun. Ja, wir müssen tun. Es gab ja mal eine Phase, wo das auch in der Gesundheitspolitik und in der Gesundheitsdiskussion ein Riesenthema war. Das läuft da unter dem Begriff Gesundheitswissen oder Health Literacy und wird auch international so propagiert. Ich stelle fest, und deswegen bin ich heilfroh, dass ich auch in einer eigenen Praxis tätig bin, weil ich das ja fast jeden Tag auch erlebe. Ich stelle fest, dass Patienten unheimlich dankbar sind, wenn man sich die Zeit nehmen kann, das Sachverhalte zu erklären. Also so ein Beispiel zu nennen. Und ich stelle aber auf der anderen Seite auch fest, dass das Wissen der Patienten enorm, also unheimlich gering ist zu vielen Bereichen. Mhm. Und wenn Wissen da ist, gibt es sehr, sehr viele Vorurteile auch in dem Zusammenhang. Also das wundert man sich sehr, auch selbst bei Sportlern, die das eigentlich ihren Körper kennen sollten und viel trainiert haben und auch Wettkämpfe gemacht haben, ist stellenweise ein großes Unwissen da. Es gibt eine Menge an Vorurteilen in dem Bereich auch. Und ich glaube, wir müssen noch mehr in die Aufklärung der Patienten investieren. Ja, in die Gesundheitsaufklärung der Patienten, jetzt in unserem Fall in die bewegungsaffine oder bewegungsbezogene Gesundheitsaufklärung.
Hier ist das Clubheim, der Podcast für Sport, Medizin und Gesundheit.
Daniel sagte jetzt in seiner ersten Frage nochmal oder fragte nochmal, wie ist denn der Status eigentlich, beziehungsweise warum wird denn auch so selten das Rezept verschrieben? Aber wissen wir denn eigentlich aktuell, wie häufig so ein Rezept genutzt wird? Und wäre es nicht sinnvoll, an der Stelle mal in die Prozessevaluation zu gehen? Also tatsächlich mal zu prüfen, was sind denn überhaupt die Faktoren, die es jetzt so erschweren? Und welche Faktoren könnten vielleicht auch aus anderen Bereichen übertragen werden, die besonders erfolgsversprechend sind?
Absolut, Nils, also da gebe ich dir absolut recht. Ich wundere mich wirklich auch, warum kein Geld in die Hand genommen wird, um diese Prozesse zu evaluieren. Es ist Geld da in dem System. Es sind Gelder da, es warten auch Gelder darauf, abberufen zu werden. Ich wundere mich wirklich, warum keine flächendeckende Evaluation gemacht wird, sondern warum die Evaluationen vereinzelt stattfinden. Wir haben ja auch eine Arbeit dazu gemacht und dann über das, sagen wir mal so, über das Niveau vom Masterarbeiten kaum hinausgehen. Ja, aber klar, vollkommen klar, wir müssen daran. Wir müssen genau wissen, wo sind denn die Schwachstellen im Einzelnen, wo sind die Hürden. Aber sehr viele der Informationen haben wir aus anderen Ländern auch. So, man kann so Analogschlüsse ziehen, aber wir wissen wirklich in Deutschland nicht genau, wie oft wird das Rezept verwendet. Und das ist sicherlich dringend notwendig.
Und du hattest ja schon angesprochen, ihr habt da auch interessante Forschungsarbeiten zu veröffentlicht. Esther Fysicki beispielsweise mit einer ganz spannenden Übersichtsarbeit zu dem Thema. Und du hast ja die wesentlichen Punkte schon angesprochen. Also Zeitmangel, Desinteresse der Patienten wird da angegeben, Kostenübernahme oder fehlende Kostenübernahme der Beratung, aber eben auch die fehlende oder geben Ärzte an, nicht ausreichend informiert zu sein über die Bewegung und die Bewegungsförderung. Du hast jetzt eben schon gesagt, die MFAs müssten da mehr integriert werden und können da auch mehr tun. Das ist sicherlich aber auch ein Ressourcenaspekt jetzt in dem Fall. Gibt es vielleicht noch andere Gruppen, die da als Bewegungsberater fungieren könnten und sollten?
Also vielleicht nochmal ein Schritt, kleiner Schritt zurück, halber Schritt zurück. Das größte Manko ist natürlich, dass bewegungswissenschaftliche oder sportmedizinische oder sportwissenschaftliche Themen in der ärztlichen Ausbildung, also wenn wir ganz ehrlich sind, nur zufällig vorkommen.
Ja.
Also die passieren nur, wenn wenn dort an den einzelnen Universitäten jemand ist, der sich dafür interessiert und das in irgendeiner Form in den Kanon, in das Curriculum unterbringt. In der Ausbildung jetzt, ja, der Studierenden. Und das Interesse ist groß. Wir haben bei uns in Frankfurt regelmäßig eine Veranstaltung, auch für Medizinstudenten, die wir auch öffnen für Sportstudenten. Und da stellen wir doch ein richtig großes Interesse auch der Studierenden fest, das in irgendeiner Form mehr Informationen zu bekommen. Das müsste aus meiner Sicht eine in den Pflichtkanon übergehen und nicht einfach nur eine Wunschveranstaltung sein können. Weil Studierende haben natürlich auch einen großen Druck. Es gibt sehr viele Veranstaltungen, das Curriculum, Stundenplan wird immer dichter. Da sucht man natürlich das raus, was man unbedingt machen muss. Und das ist, denke ich, ein großes Manko. Zweiter Bereich ist dass die Frage von dir, klar, Antwort ist ganz klar. Ärzte können das nicht allein stemmen. Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass wir in die MFA-Ausbildung reingehen sollten, auch da in die Ausbildung oder in die Fortbildung. Es gibt dann natürlich eine ganze Reihe weiterer Berufe, alle, die gesundheitswissenschaftlich mit bewegungsaffin sind, sind aus meiner Sicht potenzielle Kandidaten dafür. Aber hier müssen wir wieder überlegen, wie bauen wir sie in diese Kette ein? Ja, wie bauen wir sie in diese Versorgungskette wieder so, würde ich sagen, wenig charmant klingt, aber doch das Problem trifft. Wie bauen wir sie ein dabei? An welcher Stelle bauen wir sie ein dabei? Und wie ist da die Kostenlage? Angebote gibt es aus meiner Sicht mehr als genug. Es gibt mehr als genug Bewegungsangebote im gesamten organisierten und nicht organisierten Sportbereich. Die Frage ist nur, an welcher Stelle erfährt wer wovon? Und selbst das Thema Qualität ist aus meiner Sicht gar nicht mehr das große Problem. Viele der Berufe, die ich jetzt angesprochen habe, also Sportwissenschaftler, also Bewegungswissenschaft, Gesundheitswissenschaftler und in gewissen Phasen dieser Versorgungskette oder dieser Bewegungskette, vielleicht klingt so ein bisschen euphemischer, in dieser Bewegungskette können natürlich auch gut qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter eingreifen. Und das haben wir ja schon im Bereich der Therapie und Rehabilitation, haben wir das ja schon durch den Rehabilitationssport. Aber wir können das auch in der Prävention noch stärker nutzen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht kein Angebotsproblem. Ja? Also wir haben kein Angebotsproblem, wir haben ein Zugangsproblem und ein Informationsproblem.
Fassen wir das ganz kurz nochmal zusammen. Also wir haben ja jetzt schon im Prinzip herausgearbeitet, dass wir zwei Informationslücken sehen. Zum einen brauchen Ärzte mehr Informationen, zum anderen brauchen wir mehr Informationen über Bewegungsangebote. Jetzt mal Butter bei die Fische, Winnie. Du hast gesagt, Stichwort Curriculum, das würde ja eher Ärzte quasi im Studium betreffen. Wie bringen wir das Rezept für Bewegung denen bei und wie bringen wir es aber auch den Ärzten bei, die schon in der Praxis sind?
Das erste ist, indem wir das sind ja vor allem berufspolitische Fragen oder Aktivitäten notwendig. Wir versuchen ja schon seit Jahrzehnten, würde ich jetzt fast schon sagen, die Sportmedizin stark oder als unverzichtbarer Baustein in die ärztliche Ausbildung zu verankern. Das ist nicht richtig gelungen bis heute. Das liegt einfach daran, dass es eine Lobbyisten dieses Thema auch in den Ärztekammern bestimmen. Und wenn es einfach nicht gelingt, die entsprechende Mehrheit dafür zu bekommen, dann fällt das Fach Sportbewegung eben auch hinten runter. Ich will vielleicht eins noch mal sagen an der Stelle. Ich denke, wir haben hier auch ein Semantikproblem. Und ich dachte eigentlich, es wäre überwunden, aber es ist doch nicht überwunden. Wir haben ein Semantikproblem und ein Semantik- und Interpretationsproblem. Wir haben das Problem, dass viele noch unter Sport, ja, Fußball-WM, Hochleistungssport, Formel 1 und Doping, ich verkürze jetzt mal, mal um das plakativ zu nennen, verstehen. Und die noch nicht, dass wir den Sport viel mehr auch die Bewegung für uns entscheidender Baustein dabei ist. Dass sich Menschen überhaupt bewegen, dass Alltagsbewegung dazu kommt, nicht mehr sitzen ein Teil unserer Initiativen ist, weniger sitzen, sondern sich mehr aufstehen und mehr bewegen. Dieser große Komplex wird leider auch von Vertretern des organisierten Sports immer noch nicht gesehen, sondern es findet immer noch eine Verengung auf den Begriff Sport statt. Warum? Ja. Dahinter steht dieser alte ich sage es einfach mal, aus meiner Sicht absolut antiquierte Ansatz. Ich muss die Menschen in die Vereine hineindrängen, hineinpushen. Ich muss alles, was ich mache, muss dahin führen, dass Menschen in den Verein kommen. Kann ja sein, finde ich ja gar nicht schlecht grundsätzlich. Aber wir dürfen uns nicht zunächst mal vor allem bei denen, die gar nichts machen, die sich überhaupt nicht bewegen, nicht in erster Linie darauf fokussieren, dass die unbedingt in einen Verein hineinkommen, sondern wir müssen uns überlegen, wie bewege ich die denn überhaupt? Und wenn das gelingt, dann ist das Thema Verein ja sicherlich einer der naheliegendsten nächsten Orte, um auch soziale Interaktion und vieles mehr und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Und das ist leider noch sehr stark in den Köpfen auch von Vereins, von Verbandsfunktionären. Da bin ich auch immer wieder überrascht. Ich dachte, das wäre eigentlich überwunden, ist aus meiner Sicht aber nicht. Bewegung ist unser Ziel. Menschen, die sich nicht bewegen, etwas zu bewegen. Ja, und der größte Teil der Bevölkerung bewegt sich eben nicht.
Erleben wir da aber nicht gerade einen Paradigmenwechsel? Ich meine, wir sind immerhin in einem Jahr angekommen, in dem der DOSB das erste Mal eine Abteilung Breitensport auf den Weg gebracht hat.
Naja, das Groteske an der Sache ist ja, dass dieser Begriff Breitensport, den gab es ja schon vor 20, 30 Jahren. Ja. Er wurde dann aufgegeben, sage ich mal, und es wurde dann von der Sportentwicklung gesprochen. Und dann wollte man unbedingt Menschen. Ja, dann wurde dann Gesundheitsmanagement daraus, um dann mit den Großen mitspielen zu können. Aber eigentlich hat man die ganze Zeit dahinter versteckt, dass das wichtige Ziel einfach sein muss, die Menschen mehr zu bewegen. Ja, also die sehr oft propagierte nahe Volksnähe, die fand natürlich und findet natürlich in vielen, vielen Bereichen auch statt, aber nicht bei denjenigen, die gar nichts machen. Mhm. Und deswegen, das wird von den Initiatoren dieses Namenswechsels schon so gesehen, ja, dass wir hier einen Paradigmenwechsel haben. Das wird überhaupt nicht bestritten. Aber es gibt ja doch noch vor Ort auch da, wo es ankommen soll. Und der DOSB ist ja nur der Dachverband, der ja da schon vorangehen kann, aber letzten Endes umgesetzt wird es draußen, vor Ort. Und darum geht es uns ja hier vor allem. Es geht uns darum, dass vor Ort die Sportkreise, die Sportverbände, die Ärztebereiche, die Qualitätssiegel der Ärzte, wenn sich Medizinbereiche treffen und so weiter, dass die zusammenarbeiten, auch andere Bildungseinheiten integrieren, ja, auch Volkshochschulen, die nicht im organisierten Sport sind, Wohlfahrtsverbände zum Beispiel, die sehr aktiv sind. Diese ganze Bewegung oder auch professionelle Einrichtungen, diese Bewegungen müssen gemeinsam agieren. Wir brauchen gemeinsame Informationsplattformen. Wir brauchen gemeinsame Internetplattformen, wo man nachschauen kann und nicht streng getrennt nach Vereinszugehörigkeit und Nicht-Vereinszugehörigkeit. Das muss dringend überwunden werden, wenn wir wirklich, wie du so schön sagst, einen Paradigmenwechsel bekommen wollen.
Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, die Daten, die sind erschreckend. Also wir wissen, dass sich einfach sehr viel zu wenig Menschen ausreichend bewegen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch bei der Bewegung bleibt und eben nicht nur über Sport spricht. Sport als eine Sonderform der Bewegung sozusagen. Ja, genau. Und ich meine, wir sind in einem Jahr, in dem es um den ersten Bewegungsgipfel geht. Und ich glaube, da spielt der organisierte Sport ja eine wichtige Rolle. Aber es gibt eben sehr viel mehr Bereiche, Akteure auch, die eingebunden werden müssen, um mehr Menschen letztendlich zu bewegen und nicht nur in den Sport und in den Vereinen letztendlich zu bringen. Ich denke, das ist eine Querschnittsaufgabe. Also tatsächlich geht es da ja wirklich auch um verschiedene Bereiche, in denen Bewegung und auch politisch, in denen Bewegung mitgedacht werden muss. Du hast es auch schon angesprochen, Transport als einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Wie kommen Menschen von A nach B? Ist es überhaupt gut möglich, mit dem Fahrrad Strecken zurückzulegen oder zu Fuß dann zur Arbeit zu kommen? Oder ist es doch viel attraktiver, mit dem Auto zu fahren? Das sind sicherlich alles Aspekte, die dann eben auch mitgedacht werden müssen.
Absolut richtig, Nils, absolut richtig. Die WHO hat ja schon vor Jahrzehnten, als ich das erste Mal in der WHO, im WHO-Gremien war, das ist schon jetzt 20 Jahre her, war das Thema Transport in derselben Abteilung untergebracht, ja, wie Bewegung und Ernährung auch, im selben Bereich auch. Und also ich will mal so etwas platt sagen, Bewegung in alle Köpfe, international heißt es Health in all Policies. Ja. Also das ist genau das, was wir schaffen müssen, wo wir hinkommen müssen. Der DOSB, also die Sportorganisation, zieht das ja auch schon in diese Richtung, muss aber natürlich, wie alle diese großen Tanker, die ganzen Beiboote mitnehmen, die da ganz wichtig sind für die Versorgung. Dann diese flächendeckende Versorgung, die wir brauchen. Aber wir müssen, wenn wir etwas jetzt mal etwas unabhängig von Verbandspolitik betrachten, müssen wir die gesamte Landschaft anschauen. Und diese ganze Landschaft ist voll, ist bunt. Es ist ein buntes Bild. Ja? Da fahren jetzt nicht nur die eine Kategorie von Schiffen, sondern es sind auch andere unterwegs auf diesem großen See und großen Fluss. Und alle müssen wir versuchen, mit zu bedienen und mit zu motivieren, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen mehr bewegen. Und lass mich da eins noch mal sagen in dem Kontext, es sind vor allem diejenigen, die in sozial prekären Lagen leben. Das wissen wir mittlerweile auch. Wir haben ja selbst zwei sehr bemerkenswerte Projekte gerade, einmal mit Tafelkunden, indem wir versuchen, Bewegungsangebote mit Tafelkunden zu besprechen, ihnen die auch nahezubringen. Da sehen wir, wie unheimlich schwierig das ist, dann vor Ort auch die richtigen Partner zu finden. Und im anderen Projekt, in dem wir mit Angehörigen von pflegebedürftigen Kindern arbeiten, das sind genau Gruppen, die eben auch von uns mitgenommen werden müssen. Das ist eine große Herausforderung. Und da wiederum schließt sich der Kreis, viele von denen treffen natürlich auch in den Arztpraxen ein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Gruppe als einen wichtigen Kern bedenken.
Absolut. Und wir haben in Hamburg im letzten Jahr eine große Untersuchung durchgeführt. Und man sieht es in allen Altersbereichen, dass der sozioökonomische Status, die Bildung, dass das einfach einen wahnsinnig großen Einfluss hat, auch auf das Bewegungsverhalten. Und wie du schon sagst, da kann die Arztpraxis natürlich eine tolle Anlaufstelle sein.
Ja, auf jeden Fall. Also, und deswegen, es ist ja, um vielleicht auch da kein falsches Bild aufkommen zu lassen, wir haben unglaublich wertvolle Informationen vorhanden. Wir haben wirklich wertvolle Strukturen. Wir haben Strukturen da, wir haben auch Möglichkeiten. Ich hatte ja von dem bunten Bild gesprochen, von den vielen Schiffen, die da auf diesem See segeln. Aber die müssen untereinander verbunden werden. Die segeln noch wild durcheinander. Die Kommunikation funktioniert noch nicht so richtig. Und sehr häufig ist es zufällig, wenn sie sich gerade bei der Wende begegnen, dass sie sich austauschen. Das ist oft reiner Zufall. Und es hängt sehr viel auch davon ab, von den Interessen, in welche Richtung ich fahren will, nach rechts oder links. Und das müssen wir versuchen, gemeinsam systematischer anzugehen. Und wir dürfen niemanden ausgrenzen dabei. Das ist mir unheimlich wichtig. Keine Gruppe ausgrenzen. Das ist ja, die Praxen sind ja offen. Also wir dürfen ja nicht jetzt so davon ausgehen, dass diejenigen, die in den Praxen arbeiten, dass die da kein Interesse daran haben. Die sind sehr offen dafür. Die finden das toll. Endlich kann ich mal was Positives den Menschen auch mitgeben. Wir haben ja dasselbe schon mal oder Ähnliches erlebt im Bereich von Sport und Onkologie, als wir angefangen haben, Bewegungs- und Sportprogramme von onkologischer Krankheit betroffenen Menschen anzubieten. Und dann waren diejenigen, die in diesen Zentren gearbeitet haben, unheimlich froh, dass sie eine gute Botschaft hatten, dass sie eine Möglichkeit hatten, die neben den anderen Botschaften ja doch ganz andere Inhalte auch beinhaltet und verbindet, also auch Spaß, Freude, soziale Zusammenhang, all diese Sachen zu machen. Und das bieten wir ja. Wir bieten ja eine ganze Menge an wirklich guten Botschaften. Überall ist von guten Botschaften und Nachrichten die Rede, gerade in der Zeit. Nur wir müssen sie unter die Leute bringen und das ist die große Herausforderung für uns. Vielleicht denkt auch der Bewegungsgipfel in diese Richtung. Ich fände es gut. Und nicht nur in die Richtung, wie schiebe ich noch mehr Menschen in Vereine, sondern wie schaffe ich, dass ich die Gruppen zusammenbekomme.
Darauf Prost.
Prost. Ja, darauf Prost, Vinny. Mein isotonisches Kaltgetränk wird langsam warm. In diesem Kontext gerne noch der Hinweis auf unser Videoformat 3 Fragen, 3 Antworten, das mit Professor Johannes Fähig sich genau dieser Frage gestellt hat, wie können wir gerade diese vulnerablen Gruppen auch konkret in den Stadtkiezen in Bewegung bringen. Nils, du hast dich vorhin bei der Begrifflichkeit Versorgungskette so an dein Glas gepresst quasi. Das liegt dir, da liegt dir was auf der Zunge, eine Frage dazu, glaube ich.
Ja, richtig. Ich erinnere mich da an sehr hitzige Diskussionen im Rahmen von unserem Workshop. Also wir haben jetzt eben nochmal den großen Schirm der Bewegung und Bewegungsförderung aufgemacht. Vielleicht können wir nochmal jetzt reingehen in das konkrete Thema, also in ein ganz konkretes Setting, also die Arztpraxis, und nochmal die Versorgungskette adressieren. Wir haben da ganz intensiv diskutiert, auch im Rahmen des Workshops, über die Versorgungskette, und da kam so ein bisschen die Frage auf, wer soll eigentlich wann über Dosis und Art der Bewegung entscheiden, auch aufgrund der Expertise der jeweiligen Fachgruppen. Also wann der Arzt, wann der Therapeut, welche Rolle und vor allen Dingen auch wann dann da der Sportwissenschaftler. Wie ist da deine Einschätzung, Vinny?
Also ich denke, wir haben zwei interessante Phänomene. Wir haben einmal das Phänomen, dass es von einigen Verantwortlichen sehr rigorose Vorstellungen über die Zuständigkeiten gibt. Ja. Und das, da schimmert immer noch dieses Delegationsprinzip durch, das ja sicherlich in der Medizin formal, juristisch seine Richtigkeit hat. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, auf dieser Ebene brauchen wir das jetzt gar nicht diskutieren, sondern und wir müssen, können auf keinen Fall irgendeine der beteiligten Berufsgruppen hier auslassen. Bei dieser Kette, ja, Bewegungskette. Und klar, muss zunächst einmal medizinisch die Indikation und die Kontraindikation, vor allem die Kontraindikation, müssen ja klar sein. Nur wer sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt, wird dann irgendwann mal feststellen, und das passiert mir immer wieder, wenn ich auch eine Vorlesung über diese Kontraindikation halte, wenn ich mir das genau anschaue, dann muss ich klar sagen, es gibt unglaublich wenige Kontraindikationen. Ja, absolute Kontraindikationen, wo ich sagen kann, da kannst du jetzt nichts machen an dieser Stelle. Da darfst und kannst du nichts machen. Klar, das ist aus meiner Sicht eine klar ärztliche Aufgabe, das festzustellen. Hat auch forensische Gründe, mit Sicherheit. Aber danach ist aus meiner Sicht das Feld offen. Und ich muss leider sagen, an dieser Stelle, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, werden mir das verzeihen, ich kenne durchaus kompetente Vertreterinnen und Vertreter anderer Fachgruppen, die durchaus höchst kompetent über Umfang, Intensität, Frequenz, Dosis, was auch immer, Pausengestaltung beraten können und Modalitäten der Bewegung beraten können und wahrscheinlich sogar stellenweise besser als wir Ärztinnen und Ärzte, Mediziner. Und das wäre ja doch ein Husarenstück, ja, wenn wir nicht diese Kompetenz mit einbeziehen würden. Das ist wichtig. Jetzt weiß ich aber auch, natürlich auch, dass es aber auch in diesen Berufsgruppen einige selbsternannte Heiler und Gurus gibt, die dann sehr gerne über die Stränge springen und dann Empfehlungen geben, wo ich sage, die sind ziemlich hoch am Wind gesegelt, um bei dem Segelboot zu bleiben von vorhin. Da wird hoch am Wind gesegelt und relativ evidenzfrei, so aus der Tiefe des Gemütes, was habe ich heute Morgen geträumt. Das ist natürlich immer wieder das Argument, das dann auch vorgebracht wird. Also was erzählen die dann? Also hier muss man natürlich schon auch schon die Qualität im Auge haben. Aber wenn eine Schulung stattgefunden hat und wenn wir einen Rahmen haben, auf der Basis wir arbeiten, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum nicht Vertreterinnen und Vertreter, qualifizierte Vertreter, sage ich mal, um mich jetzt ein bisschen auch zu schützen vor dem Vorwurf, du machst ja die Tür auf für den Gärtner von nebenan, der dann, weil er auch den ganzen Tag im Freien ist, darüber beraten kann, wie Woking am besten geht, ja, um mal ein Beispiel zu nennen. Also das mache ich nicht, sondern ich denke schon, dass eine gewisse Grundqualifikation da sein muss. Ich sehe aber die Notwendigkeit, hier andere Berufsgruppen dringend zu integrieren.
Ja, also es gibt verschiedene Berufsgruppen mit unterschiedlich ausgeprägter Expertise und die Expertise sollte sicherlich auch in den Versorgungsprozess eingebunden werden.
Auf jeden Fall. Es geht gar nicht anders, Nils. Es geht gar nicht anders. Ja. Allein aus Zeitgründen nicht. Ich meine, welche Praxis kann schon Leute abstellen, zumindest Ärzte abstellen, die dann mit ihren Patienten Sport treiben? Ja, es gibt sowas. Ich weiß, es gibt solche Praxen, die machen das, aber die kann man an einer Hand abzählen.
Und dann kommen wir natürlich wieder zur Frage der konkreten Zusammenarbeit. Und das zeigt uns eben, dass es nicht nur eine Profession gibt, sondern dass es dann ein multiprofessioneller Prozess ist, der angegangen werden muss. Und dann braucht es eben diese verschiedenen Akteure, auch an einem Tisch sicherlich, um diesen Prozess zu besprechen, den Prozess zu initiieren. Und es braucht sicherlich noch sehr viel mehr, Stichwort Finanzierung, Krankenkassen, Politik. Also da ist schon einiges zu tun mit einigen Gruppen auch mit einigen.
Ja, eindeutig. Also, aber alle die Gruppen sind offen und wenn man das mal macht, also wenn man solche Veranstaltungen durchführt, solche Schulungsveranstaltungen durchführt, dann stellt man fest, dass es, ich habe eigentlich noch nie irgendeinen Vertreter einer bestimmten Gruppe in einer solchen multiprofessionellen Veranstaltung gefunden, der gesagt hat, nein, ich will nur ganz allein dabei sein. Ich will nicht, dass diejenige, weil der jetzt nicht die Approbation hat oder umgekehrt, weil der jetzt nicht einen Master oder Bachelorabschluss hat, nicht dabei sein. Nein, das ist nicht der Fall, sondern wir profitieren davon und wir haben das doch auch in unserer medizinischen Weiterbildung. Also ich spreche jetzt mal die Weiterbildung. Ich spreche jetzt nicht von der Ausbildung, sondern von der Weiterbildung oder Fortbildung. Wir haben das doch auch in vielen Bereichen der Zusatzqualifikationsausbildung in der Medizin, zum Beispiel in der manuellen Medizin, Zusatzbezeichnung manuelle Medizin, manuelle Therapie, früher Chirotherapie und anderen, sind ja auch Physiotherapeuten in verschiedenen Bereichen mit dabei. Und ich kann nur sagen, dass ich bei diesen Ausbildungen von den Physiotherapeuten am meisten gelernt habe. Also wir lernen voneinander, und wenn wir diese Gruppen zusammenbringen, dann bringt jeder eine andere Sichtweise auch hinein. Und ich habe eigentlich nur positive Resultate, positive Rückmeldungen bekommen. Und wir müssen uns auch von den Kammern, auch in der ärztlichen Zusatzqualifikation, Weiterbildung lösen davon, dass wir nur eine Berufsgruppe isoliert betrachten.
Vielen Dank, Winnie. Das ist ein hervorragendes Plädoyer für den Sports Medicine and Health Summit. Denn genau das planen wir ja auf dieser Plattform. Wir wollen die verschiedenen Professionen zusammenbringen. Und wir sehen das eben ganz konkret auch an diesem Beispiel. Es muss auch sein, um dann die Bewegungsförderung ganz konkret auf die Straße zu bringen.
Ja, absolut. Absolut. Und wir brauchen mehr solche Veranstaltungen. Und wir sollten mal drüber nachdenken, ob wir nicht regionale Summits installieren. Ja, das habe ich mir die ganze Zeit schon überlegt. Das wollte ich euch mal noch so als Geschenk oder als Offerte anbieten, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, ob wir den Summit nicht transportieren. Ich sage jetzt nicht multiplizieren, in der Größe sicher nicht, aber in lokal, in regionale Bereiche auch transferieren.
Vielen Dank, ich pack gleich aus. Ja.
Ah, super, gut, okay, wunderbar. Ja, also ich bin ganz sicher, wenn wir das geschickt angehen, dass wir auf großes Interesse stoßen werden, und jeder, der da teilnimmt, wird voneinander profitieren, und wir übrigens auch, die Organisatoren auch, das nur mal nebenbei. Ja, ja. Und dann ist eine Veranstaltung gut, wenn alle davon profitieren. Wenn ich nach Hause gehe und sage, heute habe ich selber viel gelernt, dann ist es richtig gut gewesen.
Man könnte fast glauben, Winnie, du hättest diesen Podcast geskriptet, denn auch das baut wieder eine hervorragende Brücke. Nils ist ja unser Fachmann für all das, was Sportwissenschaft angeht. Ich beschäftige mich eher mit dem Sportmanagement, und das Sportmanagement schaut sehr, sehr häufig auf Modelle und Systeme, insbesondere der organisationalen Art. Und jetzt gucken wir mal nach Schweden. Da gibt es dieses Modellrezept für Bewegung auch, das heißt FAR oder auch PAP. Diese zwei Begriffe sind dort gebräuchlich. Das System ist deutlich erfolgreicher in Deutschland. Warum lernen wir von diesem System nicht? Was machen wir anders als das schwedische Modell? Warum funktioniert es da? Und wir diskutieren hier noch über Defizite.
Also wenn wir jetzt noch ein paar Wochen Geduld haben, dann werden wir den Abschlussbericht, es findet jetzt im November eine Tagung dieser Projektgruppe statt, und wir werden einen schönen Bericht bekommen, wo wir im Ländervergleich genau sehen können, wo wir stehen. Ja, genau, wo wir stehen. Und einige dieser Defizite oder sagen wir mal Besonderheiten, ich möchte ja immer positiv formulieren, diese deutschen Besonderheiten sind dann auch eine Erklärung, warum es uns nicht gelingt, in diese Kette aufzubauen. Und vice versa, umgedreht, Antwort auf deine Frage, in Schweden zum Beispiel, die ja die Urheber, sagen wir mal so, dieses Modells auch sind eben andere, zum Beispiel andere Berufsgruppen eingeschlossen. Großteil dieser Beratung wird dort zum Beispiel von den Physiotherapeuten gemacht. Ja. Das könnten natürlich bei uns genauso auch die Sportwissenschaftler sein. Und es können auch natürlich beide auch sein. Da springt überhaupt nichts dagegen. Materialien sind da. Es sind hervorragende Materialien da. Es gibt ein Schulungskonzept auch dazu, das nicht nur auf eine Berufsgruppe konzentriert ist, sondern können andere auch dazukommen. Genau das, was wir jetzt gerade auch so ein bisschen herausgearbeitet haben in unserer Unterhaltung, genau das auch findet in der Form statt. Und das Spannende ist ja, jedes Land ist anders. Das müssen wir auch klar sagen. Jedes Land hat eine andere Versorgungsstruktur. Jedes Land hat ein anderes Verständnis von der Zuständigkeit und Aufgabe der Berufsgruppen. Jedes Land hat eine andere Finanzierungsgrundlage auch, wie das System funktioniert. Es gibt Länder, wo alles selber bezahlt wird, zum Beispiel. Und es gibt andere Länder in Europa, die eine sehr starke, auch kommunale Förderung haben. Dort gibt es in lokale Sportgruppen, Sportstätten und Bewegungsstätten, wo solche Angebote gemacht werden. Also das ist sehr unterschiedlich, und ich glaube, wenn wir uns das mal anschauen, da können wir eine ganze Menge daraus profitieren.
Jetzt ist hier schon wieder die letzte Runde eingeläutet worden im Clubhaus. Darauf ja, nochmal.
Ich muss jetzt auch mal endlich was aufmachen hier.
Ja, ich sage nur Hoffenheim, was ist eigentlich Hoffenheim?
Ja, also Ja, es war ein denkwürdiger Tag. Also ich glaube, für diejenigen, die noch viel, viel mehr vom Fußball verstehen als ich, mit denen ich gesprochen habe, die konnten sich nicht so schnell an einen vergleichbaren Abend, kann man eigentlich sagen, wenn man alles zusammenfasst, wobei die ersten 30 Minuten natürlich ein Sahnehäufchen waren, konnten sich nicht an so einen Abend im Stadion wie gestern Abend erinnern. Also war schon sensationell.
Wir müssen noch ganz schnell erklären, Nils. Wir nehmen auf einen Tag nach dem Eintracht-Erfolg gegen Hoffenheim in der Bundesliga.
Ja, genau. Und Vinny, du bist ja wissenschaftlicher Leiter der medizinischen Abteilung. Und wie zufrieden bist du denn aktuell mit der Eintracht, national und international? Und mal unter uns, wie groß ist denn dein Anteil am Erfolg?
Ja, also ich glaube, zufrieden ist es natürlich sensationell. Muss man klar sagen, wenn einer die Geschichte von Eintracht Frankfurt der letzten 5 Jahre betrachtet, also, oder 6 Jahre, nicht vergessen, ich glaube 2016 ging es um den Abstieg. Ja, das war ganz knapp, das war richtig knapp. Knapper geht es gar nicht. Und jetzt, wenn man jetzt sieht, wo der Club jetzt steht und in 16 Mannschaften, besten Mannschaften Europas mitzuspielen, in der Bundesliga an 4. Stelle, bei diesem Programm, ja, mit den relativ, mit dem großen Erfolgen auch, mit dieser auch finanziellen, soliden Entwicklung, da kann man nur sagen, also Chapeau, das ist eine super Leistung. Und da habe ich also außer Fan zu sein und das zu unterstützen, keinen Beitrag dabei an dieser Entwicklung. Aber natürlich in der Entwicklung der Mannschaft und in dem gesamten Herangehen, wie Belastung gesteuert wird, wie Trainings gesteuert wird, wie die Gruppen zusammenarbeiten, da hat ja jeder seinen Anteil, der in diesem Team ist. Also Fußball ist ein Mannschaftssport. Und da gibt es zwar einen, der mal an einem tollen Tag rausragt, wie gestern Lindström, der einen unfassbaren Tag hatte, ja? Der auf 5 Meter jemanden 3 Meter abnehmen kann. Man kann sich das physikalisch als Sportwissenschaftler gar nicht vorstellen, wie das geht. Aber es geht. Ich habe es gesehen gestern. Dann ist es natürlich immer mal ein Einzelner, aber das Team entscheidet. Und der Erfolg von Eintracht Frankfurt ist ein Teamerfolg. Das ist der Staff, wie das so schön lieblos heißt, auf Neudeutsch. Und da gehören alle dazu. Wirklich alle. Und das ist nicht einfach nur eine Plattitüde. Klar, Trainer, Staff. Ganz wichtig, wir haben ein fantastisches Trainerteam aktuell. Die Spieler, alle Supertypen, da gibt es keinen einzigen Stinkstiefel in der Mannschaft. Null. Alle sind wirklich, keiner rennt da mit der Nase nach oben durch die Gegend, sagen, ich bin der Allergrößte, ja, putz mir mal die Schuhe, so nach dem Motto. Ne? Also alle, die für Material zuständig sind, unsere medizinische Abteilung mit den tollen Physios, die wirklich rund um die Uhr arbeiten, das muss man sich ja mal vor Augen halten. Das ist ja nicht so, dass nach so einem Spiel wie Hoffenheim, weiß nicht, wann es aus war, 10:30 ungefähr, dass dann um 10:45 die im Auto sitzen und nach Hause fahren. Ne? So ist es ja nicht. Und da beginnt ja eigentlich die Arbeit und heute Morgen schon wieder. Ja? Also ja. Wenn wir uns hier so, ne? Also solche Sachen sind unheimlich wichtig. Also das ist, ja. Und natürlich die ganzen Analysten, Athletiktrainer, Köche, alle, die da mit dabei sind, Organisatoren, unser Sekretariat, Verwaltung, also ich will niemanden vergessen. Also das ist ein Team, das ist eindeutig ein Team-Ding. Aber klar kann man das eine oder andere einbringen. Ich meine, Bereich ist so der wissenschaftliche Bereich auch. Und da, denke ich, haben wir schon so ein paar Sachen.
Was macht eigentlich der HSV in St. Pauli gerade so?
Ja.
Das wollte ich jetzt auch fragen.
Da bin ich ja nicht in Funktion, deswegen kann ich da relativ entspannt drüber sprechen.
Ja.
Ich glaube,
aber man merkt schon, das ist ein Wunderpunkt, war.
Bei einem Club schaut es ganz gut aus, bei dem anderen gerade nicht so gut. Ja. hält sich so die Waage. Aber Winnie, ich kann mir vorstellen, dass das großen Spaß macht aktuell. Also das, was da auf dem Platz landet, ist ja sensationell. Und vielleicht haben wir ja nochmal die Gelegenheit, uns mal zu einem europäischen Spiel zu treffen. Vielleicht gibt es ja mal sowas wie ein Halbfinale oder sowas. Das wäre ja ganz spannend.
Halbfinale, wir holen die Champions League, hör mal.
Ja, ihr habt mir schon Tickets für Istanbul fürs Endspiel gebucht.
Ja, super, vielleicht kann ich auch noch eins bekommen. Ja,
nein, ein bisschen wollen wir jetzt nicht übertreiben. Jetzt schauen wir erstmal nach Neapel.
Ja? Ja. Okay, vielen Dank auch für die Exkursion.
gerne, immer wieder, gerne.
Und damit sind wir auch am Ende. Hier wird schon mit den Schlüsseln gerasselt. Vinny, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, dass wir uns mit dir austauschen konnten, auch so intensiv zu diesem Thema. Denn ich glaube, wir sind da schon wirklich tief eingestiegen in die Thematik. Und Wir bleiben ja dran. Wir wollen uns nach diesem bereits angesprochenen Workshop, wir haben uns da auch intensiv mit den Themen befasst und mit den verschiedenen Akteuren, über die wir heute auch gesprochen haben. Wir wollen da ja dranbleiben und es wird eben dann auch ein großes Thema sein, was wir besprechen wollen im Rahmen des Sports Medicine and Health Summit 2023.
Ja, super. Also hat Spaß gemacht mit euch. Immer wieder gerne. Auch mal, wenn die Eintracht auch mal verliert. Kein Problem. Ich sehe das eigentlich relativ entspannt. Hauptsache, es macht Spaß und es geht in die richtige Richtung. Gell?
Das schreiben wir uns auf. Super.
Okay, also Prost euch. Ja, noch einen gemütlichen Ausklang. Und bis bald mal wieder.
Okay. Bis bald, Winnie.
Mach's gut. Nils, einen noch, dann radel ich zurück ins Herz Europas.
Ja, einer geht noch.
Tschüss, mach's gut. Danke fürs Zuhören.
Das war's. Das Clubheim schließt für heute. Mehr Informationen über den Sports Medicine and Health Summit, die DGSP und die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin findet ihr auf den Portalen, die wir in der Podcast-Beschreibung verlinkt haben. Bis zum nächsten Mal.